Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, O Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 24. Dezember 2021, gleich den dritten Day 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Jesus Christus. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Grundlage iranischer Politik ist Unterstützung von Stabilität und Sicherheit im Irak. Stellvertretender EU-Außenbeauftragter. Gemeinsame JCPOA-Kommission tagt am Montag in Wien. 125 Palästinenser verletzt, als israelische Siedler und Truppen Dorf im Westjordanland überfallen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. Grundlage iranischer Politik ist Unterstützung von Stabilität und Sicherheit im Irak. Der Präsident der Islamischen Republik Iran erklärte, dass Teherans grundsätzliche Politik darin bestehe, Stabilität und Sicherheit im Irak zu unterstützen. Laut der Informationsbasis des iranischen Präsidenten hat sich Ebrahim Raisi am Donnerstag bei einem Treffen mit dem irakischen Außenminister Fuad Hussein in Teheran zufrieden über die friedlichen und sicheren Parlamentswahlen im Irak geäußert und gesagt, die Islamische Republik Iran hat sich immer für die Bildung eines starken Parlaments und einer starken Regierung im Irak ausgesprochen. Raisi betonte, dass man jede Unsicherheit im Irak als Unsicherheit im eigenen Land betrachte und ergänzte, es ist nicht akzeptabel, im Irak Unsicherheit zu schaffen und die Stabilität zu bedrohen. Die prinzipielle Politik der Islamischen Republik Iran besteht darin, die Stabilität im Irak und die Autorität der irakischen Regierung zu unterstützen. Der Präsident Irans verwies auch auf den Abzug der US-Truppen aus dem Land und erklärte, dieser Erfolg ist auf den Widerstand der irakischen Bevölkerung und Verantwortlichen zurückzuführen. Der irakische Außenminister Fuad Hussein würdigte die Politik der Islamischen Republik Iran, Stabilität und Sicherheit Iraks entschlossen zu unterstützen und sagte, die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Souveränität und politische Stabilität Iraks wurde immer schon von der irakischen Regierung und dem irakischen Volk geschätzt. Stellvertretender EU-Außenbeauftragter, gemeinsame JCPOA-Kommission tagt am Montag in Wien. Der stellvertretende Außenbeauftragte der Europäischen Union, Enrique Mora, gab an, Iran und die fünf verbleibenden Unterzeichner des Atomabkommens von 2015 würden am Montag in der österreichischen Hauptstadt Wien die Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran wieder aufnehmen, um den weiteren Weg zu diskutieren und zu definieren. Wiener Gespräche werden am Montag, den 27. Dezember, wieder aufgenommen. Die gemeinsame JCPOA-Kommission wird sich treffen, um den weiteren Weg zu diskutieren und zu definieren, twitterte Mora, der die EU bei den Wiener Gesprächen zwischen Iran und den fünf verbleibenden Parteien des Atomabkommens JCPOA vertritt, am Donnerstag. Es ist wichtig, das Tempo bei wichtigen offenen Fragen zu erhöhen und in enger Zusammenarbeit mit den USA voranzukommen. Willkommen zur achten Runde, fügte er hinzu. In der Zwischenzeit sagte der Auswärtige Dienst der Europäischen Union, EAD, ebenfalls in einer Erklärung, dass die achte Runde der Gespräche der gemeinsamen JCPOA-Kommission von Mora im Namen des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell geleitet wird. Die Teilnehmer werden die Diskussionen über die Aussicht auf eine mögliche Rückkehr der Vereinigten Staaten zum JCPOA fortsetzen und wie die vollständige und wirksame Umsetzung des Abkommens durch alle Seiten sichergestellt werden kann, heißt es in der Erklärung. 125 Palästinenser verletzt, als israelische Siedler und Truppen Dorf im Westjordanland überfallen. Mindestens 125 Palästinenser wurden bei gewaltsamen Angriffen israelischer Streitkräfte verwundet, nachdem hunderte israelischer Siedler versucht hatten, in ein Dorf in der Nähe der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland einzubrechen und es zu überfallen. 42 Palästinenser, darunter ein lokaler Journalist, wurden durch gummibeschichtete Kugeln verletzt und 83 weitere erlitten Atemprobleme, nachdem sie am Donnerstagabend Tränengas eingeatmet hatten, das von israelischen Soldaten im Dorf Burka nordwestlich von Nablus abgefeuert wurde, teilte der palästinensische Rote Halbmond, PRC, mit. Die VR China sagte, ein Mädchen sei wegen eines Schocks behandelt worden, nachdem eine Gruppe gewalttätiger israelischer Siedler das Haus ihrer Familie am Rande des Dorfes angegriffen hatte, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa. Unter dem Schutz israelischer Soldaten griffen die Siedler auch mehrere Fahrzeuge, drei Häuser und eine Autowaschanlage von Palästinensern an. Sie zerstörten zudem eine Reihe von Grabsteinen auf einem Friedhof im Dorf. Zwei Krankenwagen wurden von israelischen Truppen mit Blendgranaten und Tränengaskanistern getroffen. Israelische Siedler wenden routinemäßig Gewalt und Vandalismus gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland an. Nach dem Abkommen von 1995 konfiszierte das israelische Regime 1014 Dunam Land aus dem Dorf Burka, um die israelische Siedlung Homage zu errichten. Die Siedlung wurde 2005 evakuiert und später von den Israelis als Militärbasis genutzt. Zionistische Siedler haben das Regime aufgefordert, sie in die Homish-Siedlung zurückkehren zu lassen. Faisal Mekdad: Syrien wird sich verschwören, nicht ergeben. Syrische Flüchtlinge sollen nach Hause zurückkehren. Der syrische Außenminister forderte die syrischen Flüchtlinge auf, in ihre Heimat zurückzukehren und sagte, Damaskus werde sich den Verschwören nicht ergeben. Informationen der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana'a zufolge forderte Damaskus die Kinder Syriens auf, ins Land zurückzukehren und sich am Wiederaufbau dessen zu beteiligen, was der Terrorismus zerstört habe. Der syrische Außenminister Faisal Mekdad ergänzte am Donnerstag bei einem Treffen der russisch-syrischen Koordinierungsdelegationen, dass es einige westliche Länder gebe, die nicht wollten, dass die syrischen Flüchtlinge in ihr Land zurückkehren, und versuchten, dies mit allen Mitteln zu verhindern. Faisal Mekdad fügte hinzu, dass das türkische Regime weiterhin Terrororganisationen in Syrien unterstütze und in Hasaka mehr als 1 Million Bürgern wiederholt das Wasser abgeschnitten habe. In Damaskus und in Moskau fand am Donnerstag ein Treffen der beiden Delegationen des ministerialen syrisch-russischen Koordinationsausschusses für die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge in ihr Land statt, bei dem die beiden Delegationen das Thema per Videokonferenz diskutierten. Putin kritisiert jüngste anti-islamische Aktionen in westlichen Ländern. Der russische Präsident kritisierte das jüngste anti-islamische Vorgehen im Westen. Wladimir Putin sagte bei einer Pressekonferenz, bei der er die jüngsten anti-islamischen Aktionen im Westen kritisierte, dass die Beleidigung des Islam und der heiligen Stätten des geehrten Propheten des Islam, Friede sei mit ihm, keine Meinungsfreiheit sei. Der russische Präsident ergänzte, dass die jüngsten anti-islamischen Aktionen im Westen Hass und Extremismus weiter anheizen könnten. In Großbritannien, Frankreich, Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern haben Islamophobie sowie verbale und körperliche Gewalt gegen Muslime in den letzten Jahren aufgrund des dramatischen Wachstums rechtsextremer Gruppen und Parteien und der wachsenden Beliebtheit populistischer Politiker zugenommen. Im Allgemeinen wird Islamophobie im Westen durch Aktionen wie Verfahren gegen Muslime, Beleidigung islamischer Heiligtümer, Verbreitung negativer Propaganda gegen den Islam und die Muslime ausgeübt, wobei das neueste Beispiel die Veröffentlichung von Karikaturen ist, welche die heiligen Stätten des geehrten Propheten, Friede sei mit ihm, beleidigen. Eine beträchtliche Anzahl von Muslimen, die in Europa leben, möchten jedoch die islamischen Gesetze befolgen, einschließlich des Hijab für muslimischen Frauen. Iran gehört jetzt zu Solarzellenproduzenten. Der Sprecher der iranischen Organisation für erneuerbare Energien und Energieeffizienz sagte, die erste Produktionslinie für Solarzellen wurde heute in Betrieb genommen. Damit schloss sich Iran der Gruppe der Länder an, die diese Ausrüstung herstellen. Jafar Mohammad Nejad Sigarudi, der Sprecher der Organisation für erneuerbare Energien und Energieeffizienz Irans, schrieb am heutigen Donnerstag auf seiner persönlichen Instagram-Seite, indem er ein Video von der Eröffnung der ersten Solarzellenfertigungslinie veröffentlichte: Diese neue Produktionslinie wurde in Betrieb genommen und der Energieminister hat sie eröffnet. Der Sprecher der iranischen Organisation für erneuerbare Energien und Energieeffizienz fügte hinzu: Die Fertigstellung dieser Produktionslinie erfolgt in den nächsten 1 oder 2 Jahren und wird die Produktion von 1500 Megawatt Solarmodulen pro Jahr ermöglichen. Mohammad Nejad Sigarudi betonte, diese infrastrukturelle Maßnahme kann ein sehr, sehr wichtiger Schritt sein, um Ökostrom ohne Umweltverschmutzung zu produzieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 8 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 3 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Schrittweise werden die US-Absichten immer deutlicher. Es geht darum, Russland in eine militärische Aktion zu provozieren, entweder durch eine False Flag Operation oder durch einen Angriff auf den Donbass. Die halbe Armee der Ukraine steht dort bereit. 125.000 Mann. Nicht Russland gefährde den Frieden. Es ist, wie fast immer, muss man sagen, Washington. Diesmal unter Benutzung der völlig abhängigen bankrotten Ukraine. Deutschland ist wieder dabei. Diese Bundesregierung schreckt nicht davor zurück, Deutschland in rund 100 Jahren in den dritten großen Krieg gegen Russland Ehre zu führen, erläutert der Bundesvorsitzende die Neue Mitte, Christoph Hörsel, in unserem heutigen Gespräch. Heute hören Sie den 5. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, nun ist tatsächlich Deeskalation angesagt.
Ja.
Wie kommt man dahin und wie sehen Sie die Perspektive dafür?
Ja, das ist interessant. Jetzt passieren nämlich 2 Dinge. Ich beziehe mich auf den Spiegel jeweils von gestern. Und zwar einmal um 8.54 Uhr USA kündigen Gespräch mit Russland an und dann um 15 Uhr NATO plant Truppenverstärkung an der Ostflanke. Das sind diese rollierenden Zusatztruppen, die ich da schon genannt habe, nicht? Wie eine Stationierung, aber dann doch nicht so richtig. Und damit meint man, man hätte irgendwelche, wie soll man sagen, Verträge, Abmachungen oder Gespräche noch irgendwie mit Fakten vernünftig untermauert. Nein. Das ist natürlich Blödsinn, das braucht man nicht zu glauben, aber jetzt geht es um die Gespräche. Und das ist spannend, denn hier schreibt der Spiegel, der Ukraine-Konflikt droht zu eskalieren, Russland verlangt weitreichende Sicherheitsgarantien von USA und NATO, nun reagiert das Weiße Haus und das Militärbündnis bietet Moskau vertrauensfördernde Maßnahmen an. Also nicht nur Gespräch, sondern regelrecht Maßnahmen. Das ist etwas sehr Interessantes, denn wir müssen einmal sehen, wie auch die Öffentlichkeit hier unterrichtet wird. Und da gehe ich ein auf das Gespräch von unserer neuen sagenhaften Außenministerin, Frau Annalena Baerbock, die zum ersten Mal mit dem russischen Außenminister Lavrov am Mittwoch telefoniert hat. Und interessant ist nämlich, dass das, was tatsächlich passiert ist, was man auf der Website des russischen Außenministeriums lesen kann, das findet nicht im Spiegel statt. Das sind vollkommen verschiedene Gespräche. Und gerade das, was Moskau nämlich wollte, dass man da die Sicherheitsgarantien und das Sicherheitsinteresse auch Russlands in irgendeiner Form mal versucht, näher zu beleuchten von deutscher Seite aus oder vielleicht auch mit Gesprächen zu würzen, dass dieses Thema gar nicht in der Spiegelberichterstattung richtig vorkam. Das ist also die Art, wie die vorgehen. Und dann weiß ich schon aus langjähriger, trauriger Erfahrung, die haben nichts Gutes vor. Mit anderen Worten habe ich jetzt mehrfach auch schon in Briefen und Kommunikation den russischen Freunden gesagt, mit den türkischen und iranischen Freunden in Kopie, sie auch, dass das Gesprächsangebot des Westens an Russland nicht glaubwürdig sei und nur weitere Propaganda gegen Russland. Worum geht es? Bevor Washington einen Schurkenstreich plant, und das ist sehr wichtig, dass wir dies genau angucken, macht es zum Schein Gesprächsangebote, damit man hinterher, wenn dann die False Flag Operation kam oder irgendein anderer schmutziger Trick, und unsere Medien tun so, als seien die Russen schuld. Bestes Beispiel ist dieser Abschuss MH17 des niederländischen Verkehrsfluges, also von der Malaysian Airlines von den Niederlanden nach Malaysia, wo dann eben abgeschossen wurde. Und wir wissen, das waren ukrainische Kräfte im Auftrag. Aber schon Minuten später sozusagen war klar, Putin ist schuld, in sein Gesicht, in allen Zeitungen, Putin ist schuld an dem Absturz. Es wurde nie richtig ermittelt. Die Trümmer lagen da Monate und Jahre lang rum. Aber wir wussten ja hier im Westen ganz genau, wer schuld war. Und das zeigt eindeutig aus allen Medien das Gleiche. Das ist wie 9-11 und wie andere Dinge, Irak und so weiter, der gleiche Dreck. Es geht immer auf die gleiche Weise. Wir stellen was an, beschuldigen die anderen und dann werden die Bevölkerung belogen, dass sich die Balken bis zum Krachen biegen. Ändert gar nichts, wir machen einfach weiter. Und also bin ich mir einigermaßen sicher, wenn das, was hier passiert, ich habe jetzt in den letzten Wochen erfolgreich die deutsche Opposition aufgewiegelt gegen die ekligen Washingtoner und Berliner korrupten Pläne. In den letzten Tagen hat unsere Außenministerin Frau Baerbock einen beamteten Staatssekretär, ich hatte ja darüber berichtet, sie hat zwei von den vier Staatssekretären, die sie hat, das sind Verteidigungspolitiker. Jetzt hat sie einen, das sind aber parlamentarische, politische Staatssekretär. Jetzt hat sie einen beamteten Staatssekretär, nämlich den mir auch persönlich bekannten Miguel Berger, mit dem ich auch schon rumdiskutiert habe, damals über die Hamas und Nahost. Da habe ich diesen berühmten Spruch geprägt, ich werde so lange auf die deutsche Nahostpolitik einschlagen, bis sie in Trümmern am Boden liegt. Das hat der Miguel Berger natürlich nicht gerne gehört, das war klar. Und der ist jetzt ausgewechselt worden und da kommt Michael jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, ich habe darüber berichtet, ein Staatssekretär, der den Grünen nahesteht, bisher Botschafter in London war und der bereits mit Joschka Fischer zusammen den Überfall auf den Balkan organisieren, befördern half. So ein Mann wird jetzt Staatssekretär bei unserer Annalena Baerbock, die ja wirklich von kaum einer politischen Ahnung getrübt ist und sicher von Außenpolitik nur das weiß, was man ihr schriftlich vorlegt und liebevoll lange erklärt, dann ist sie möglicherweise in der Lage, zwei, drei Sätze dazu zu sagen. Das ist das Niveau, auf dem heute deutsche Politik gemacht wird. Das ist mörderisch gefährlich. Und die telefoniert mit Lavrov und dann kommt das heraus und diese Gespräche und wie man damit umgeht, mit diesem schmutzigen Trick, das wird Frau Baerbock nur befördern. Die wird nie einen kleinen Pieps gegen Washingtons schmutzige Gesprächstricks sagen. Und da sie antirussisch ist und da sie gerade vor ein paar Tagen erklärt hat, dass sie die Nord Stream 2 Pipeline stilllegen will, deswegen ist schon vollkommen klar, wo das hingeht. Und das Tolle ist dies. Jetzt stellen Sie sich vor, es kommt zu einem Geruckel irgendwo im Donbass an der ukrainischen Grenze. Dann wird der Westen nicht sofort mit dem vollen Krieg beginnen, kann er auch gar nicht, dafür ist er hier in Europa gar nicht gerüstet. Ist Washington egal, dann wird eben halb Europa überrannt und dann sehr teuer wieder freigekämpft und ganz Deutschland liegt in Trümmern. Das wäre Washington, das täte denen sehr leid, ja, wirklich ganz traurig, leider nicht zu ändern. Aber das, was hier tatsächlich passiert ist, die könnten zuallererst mal Nord Stream 2 wirklich stilllegen. Die könnten notfalls sogar die ersten beiden Pipeline-Rohre, die ja die ganze Zeit am Rande der Belastungsgrenze Gas nach Deutschland pumpen, sonst hätten wir hier schon kalte Wohnungen, ja? Und die Wirtschaft würde zusammenbrechen. Das sind die Dinge, die dann passieren. Die schaffen es, die Amerikaner schaffen es, mit diesen miesen Tricks auf jeden Fall Nord Stream 2 kaputt zu machen, wo nicht sogar Nord Stream 1. Und das scheint mir ein Nahziel zu sein in der nächsten Wochen, dass man das zementieren kann. Und das haben wir auch von amerikanischen Politikern auch schon gehört, diesen Wunsch, Nord Stream kaputt zu machen.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schork.
Ja, vielen Dank.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Mit einem Gruß an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beginnen wir mit einer weiteren Folge aus dem Reisejournal Mit uns durch Iran. Letzte Woche besuchten wir die Provinz Ghazvin und sahen uns die natürlichen und geografischen Gegebenheiten der Provinz an. Wir sprachen auch über die historische Bedeutung der Provinz und die zahlreichen Denkmäler, die hier vorzufinden sind, unter anderem die Großmoschee, die Aminihan Gebetsstätte, die Grabstätte von Hamdullah Mustafi, den 40-Säulen-Palast und viele mehr. Einige dieser Werke werden uns heute näher anschauen. In jeder Ecke der Stadt Ghazvin sieht man Minaretten, Kuppel oder Moscheen, die stets mit den gläubigen Menschen gefüllt sind. Der Höhepunkt der Moscheen ist die Großmoschee von Ghazvin, die man nur selbst erleben muss. Sie zählt zu den prächtigsten und ältesten Werken dieser Stadt. Die Bauweise entspricht der islamischen Architektur mit 4 Terrassen. Experten meinen, die Geschichte und die Kunst in der Moschee sind in Iran beispiellos. Die gewaltige Kuppel, die imposanten Minaretten, die hohen Terrassen und die schönen Tafelschriften sind Beispiele der Architektur der Seldschuken und Safaviden. Der älteste Teil der Moschee wurde einer Überlieferung nach von Omar ibn Abdelaziz im Jahr 100 im Mondkalender, einer anderen Lieferung nach von Harun al-Rashid im Jahr 192 im Mondkalender gebaut. Laut Experten für Kulturerbe ist in der Großmoschee von Ghazvin eine Ansammlung von historischen Tafelschriften vorhanden, die mit Gedichten, Sätzen oder Malereien verziert sind. Das Grabmal des Historikers, Dichters und Wissenschaftlers Hamdullah Mustafi ist eines der prachtvollen und anmutigen Gebäude aus dem Ende der Mongolenzeit in Ghazvin. Dieser bekannte iranische Gelehrte wurde 980 im Mondkalender geboren und hat Werke wie Auszüge aus der Geschichte, Safarname und Nusratul Ulub geschrieben. Am Grundriss ist das Gebäude viereckig. Der 40-Säulen-Palast, auch bekannt als Emoratikula-Farangi-Gebäude der westlichen Hutform, ist ein weiteres historisches Gebäude in Qazvin. Das achteckige Bauwerk wurde von den Safaviden gebaut und befindet sich in einem großen Garten im Stadtzentrum. Es besteht aus zwei Stockwerken und einem großen Saal. Die Wände sind mit Malereien und Fest- und Jagdmotiven sowie Tier- und Pflanzenmuster aus der Zeit der Safaviden und Katscharen verziert. Die Türen weisen Holzschnitzereien auf, die Kacheln prahlen mit ihrer Schönheit. Der Palast wurde 1958 als historisches und archäologisches Gut eingestuft. Zurzeit dient es als Kalligraphiemuseum von Qazvin. Dutzende Moscheen in Qazvin aus verschiedenen Epochen der Seldschuken, Safaviden und Katscharen genießen ihre Architektur wegen weltweiten Ruhm. In und um die Stadt treffen Besucher auf zahlreiche Wallfahrtsorte und Grabstätte von Nachfahren des Propheten. Die Masjid al-Nabi-Moschee und die Imam Sadr Hassan-Grabstätte sind zwei Beispiele. Die Moschee zählt von ihrem Standort und Größe, Baukonstruktion, Stabilität und des guten Geschmacks zu den gewaltigsten Moscheen von Qazvin. Sie wurde unter den Safaviden gebaut. Die Katscharen haben sie später renoviert. Sie verfügt über weitläufige Höfe um das Hauptgelände, wo das Gemeinschaftsgebet verrichtet und Predigten gehalten werden. Die Grabstätte des Prophetennachfahren Imam Sadr Hassan befindet sich im Südwesten der Stadt. Sie ist heilig gesprochen worden. Das Gebäude ist von seiner Architektur und den Kachel- und Spiegelarbeiten von großer Bedeutung. Die Grabstätte ist ein interessanter Besichtigungsort für in- und ausländische Touristen. Besonders an freien Tagen ist der Wallfahrtsort gut besucht. Der Bazar von Qazvin hat eine alte und interessante Bauweise. Er gilt als der Kultur- und Geschichtsdrehpunkt der Stadt und als einer der schönsten und ausgewogensten Bazare Irans. Die ersten Fundamente wurden vor dem Islam gelegt. Der Ruf seiner Pracht und Schönheit hat Touristen aus aller Welt erreicht. Die Safaviden weiteten das Gelände aus, jeder Teil des Bazars konzentrierte sich auf einen anderen Bereich. Diese Teile sind mit Wegen und Passagen miteinander verbunden. Der Bazar umfasst Moscheen, Bad, Geschäfte und Viertel, die Sara und Timche und ein Reisarie, wo Handwerker ihrem täglichen Geschäft nachgehen. In anderen Teilen findet der Handel statt. Die verschiedenen Architekturkomponenten sind auf eine komplizierte Weise zu einem Gesamtwerk vereint worden, die von den religiösen und kommerziellen Voraussetzungen herausgehen und den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen entsprechen. Im Bau wurden glasierte Ziegel, Kacheln und Stuckarbeit verwendet. Die Bögen und Kuppel sind in Lichtluken versehen, die dem Luftdurchzug und der Lichtspende dienen. In den meisten Städten in Iran haben Wohltäter Wasserspeicher bauen lassen, um die Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Diese Speicher wurden geschmackvoll gebaut. Heute zählen sie zu den historischen Kunstbauwerken. Auch Qazvin verfügt über solche Gebäude. Der größte Wasserspeicher mit der größten Einzelkuppel in Iran ist der Sardar Bozorg-Speicher, großer Feldherrspeicher. Er wurde von den Feldherren Muhammad Hasan Khan und Muhammad Hussein Khan, die unter dem Katscharenkönig Fatali Shah dienten, gebaut. Der Eingang zum Speicher ist hoch und mit einem Bogen versehen. 50 Steinstufen und 12,5 Meter Tiefe befindet sich das viereckige Bassin mit einer Seitenlänge von 17 Metern. Ganz oben in der gewaltigen Ziegelkuppel wurde ein Windschacht eingebracht. Von diesem höchsten bis zum tiefsten Punkt im Speicher misst man 28,5 Meter. Der Speicher fasst 3600 Kubikmeter Wasser. In der Provinz Qazvin findet man noch andere Wasserspeicher. Hajj Qasim gehört zu den größten und schönsten. Er wurde 1256 im Mondkalender gebaut. 40 Stufen aus gemieseltem Stein führen in die Tiefe. Oben wurden 4 Luftschächte angebracht. Die Außenfassade ist mit Kacheln verziert. Der Eingang ist fein und geschmackvoll gebaut. Die Wasserspeicher in Qazvin sind heute zu einer Touristenattraktion geworden. Das Qajar-Bad und Anthropologische Museum ist eines der ältesten und größten Bäder Qazvins. Der Feldherr des Safavidenkönigs Shahabaz Amir Guneh Khan Qajar Qazvini baute das Bad 1957 im Mondkalender. Das Bad wurde zunächst das Königsbad genannt. Die Fläche beträgt 1045 Quadratmeter. Es besteht aus 3 Teilen: Sarbine, etwa die Vorhalle, Miandar, der mittlere Raum, und Germkhane, das Bad. Das Bad ist in 2 getrennten Teilen für Männer und Frauen eingerichtet. Der Haupteingang öffnet sich nach Süden. Ein gewundener Treppengang führt Sarbine zum Haupteingang. In der großen Sarbine oder Vorhalle befindet sich in der Mitte ein großes Bassin, das über einen Gang zum Bad führt. Dieses historische Gebäude wurde im Jahr 2000 vom Amt für Kulturerbe der Provinz Qazvin gekauft, renoviert und als anthropologisches Museum den Besuchern zugänglich gemacht. 3 Ausstellungsteile sind dort zu besuchen: Völker, Sitten und Gebräuche und Berufe. Die historischen Schätze von Qazvin beschränken sich nicht auf die genannten Beispiele. In jeder Ecke der Stadt findet man prächtige Bauten aus den Zeiten der Safaviden und Katscharen. Doch darüber werden wir in der nächsten Woche berichten.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Manoocher Toherzadeh mit dem Titel Qarn-e Sarnevisht, das heißt Schicksalsjahrhundert.
سندر قرن بی باور پشت ایچستان می شود پرپر افرت و نفرین برچنین آلم برچنین قرن زشت بی نه کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس بیبن شهر دل ها به سوی یک لبخند واژگون گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شد کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس پیوند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژگون گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر نه کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس پیوند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژگون گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Jesus Christus. Weiterhin guten Empfang.
Die Geburt Jesu war ein Segen für die Menschheit. Jesus kam, um die Unwissenheit zu bekämpfen und Glauben, Brüderlichkeit und Freundschaft, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unter den Menschen zu verbreiten. Zu seiner Geburt gratulieren wir allen Freunden, insbesondere den Christen. Das erste Wunder Jesu war, dass er in der Wiege sprach, wie die Verse 30 bis 33 der Sure Maryam bezeugen. Er sagte, da sprach er, ich bin ein Diener Gottes. Er wird mir das Buch, das Evangelium geben und mich zum Propheten bestimmen. Er hat mich, wo immer ich bin, gesegnet und mir befohlen zu beten und Vermögenssteuer abzugeben, solange ich lebe. Ich soll gut zu meiner Mutter sein und er machte mich nicht zu einem anmaßenden, bösen Gewalttäter. Friede sei mit mir am Tag meiner Geburt, am Tag meines Todes und am Tag meiner Wiedererweckung zum Leben. Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Maria bedeutet Anbeterin und Dienerin des Gottestempels. Gott überließ dem Propheten Zacharias die Fürsorge für Maria. Er berichtete über Maria im Heiligen Koran, Vers 37 der Sure Ale Imran. So oft Zacharias zu ihr in die Gebetskammer kam, fand er bei ihr Nahrung. Er fragte, »O Maria, woher hast du das denn?« Sie antwortete, »Es ist von Gott.« Gott gibt Nahrung, wem er will, ohne Grenzen. So war Maria die Mutter Jesu. Die vaterlose Empfängnis Jesu ist ein Gotteswunder in den Versen 16 bis 19 der Sure Maryam, die nach Maria benannt wurde, steht: Gedenke im Koran Marias, als sie sich von ihren Angehörigen entfernte und an einem Ort im Osten aufhielt. Sie trennte sich von ihnen durch einen Vorhang und wir schickten ihr unseren Geist, Gabriel, der sich ihr in der Gestalt eines wohlgeformten Menschen zeigte. Sie sagte, ich bitte Gott, den Barmherzigen, um Beistand gegen dich, du mögest gottesfürchtig sein. Ich bin doch ein Bote deines Herrn, damit ich dir deinen reinen Sohn beschere. An verschiedenen Stellen bezeichnet der Koran Jesus als den Sohn der Maria, um zu betonen, dass er ein Menschenkind ist. Jesus selber hat hervorgehoben, dass er keine Gottheit ist, sondern ein Mensch und Diener und Geschöpf Gottes. Jesus ist wie die anderen Gottesgesandten gekommen, um den Menschen den Weg zu Glück und Wohl zu weisen. Er strebte nach Frieden, Gerechtigkeit und Wohl für alle. Jesus verabscheute Unrecht und Aggression und den Mord an Unschuldigen und Plünderung. Er hat im Gegenteil zu dem, was die Kirchenväter behaupteten, niemals gegenüber den Gewaltsamen geschwiegen. Es gereicht ihm zur Ehre, dass er sich gegen die Korruption und Abweichungen unter den Juden und den Verwaltern der Synagogen stellte und sich nie ihrem Druck beugte.
Die Juden befürchteten die Verbreitung seiner Botschaft. Sie hatten Angst, Jesus könnte eine große Revolution auslösen und sie würden Macht und Ansehen verlieren. Deshalb schmiedeten sie Pläne gegen ihn. Doch diese schlugen fehl. Jesus wanderte von Stadt zu Stadt, sprach zu den Menschen und verkündete die Gottesbotschaft. Er überbrachte ihnen Wunder, damit sie auf den rechten Weg kommen, erweckte Tote zum Leben, heilte Blinde und Schwerkranke. Er hatte 12 treue Anhänger, die Jünger, die bei der Verbreitung seiner Lehre mithalfen. Es wird überliefert, dass Jesus für sie aus steinigem Boden Brot hervorholte und Quellwasser aus der Erde heraustrat, wenn er die Hand auflegte. Aber Jesus mahnte sie, dass es besser ist, wenn jemand sich sein tägliches Brot selber verdient. Jesus lebte sehr schlicht, er kleidete und ernährte sich wie das einfache Volk. Niemals war er bestrebt, sich über die anderen zu stellen, und Selbstverherrlichung war für ihn eine Eigenschaft der Unwissenden. Er sagte zu seinen Jüngern: Ihr Söhne Adams, flüchtet vor der Welt in Richtung Gott und trennt euch innerlich von ihr, denn ihr passt nicht zu ihr und sie passt nicht zu euch. Ihr werdet nicht in ihr bleiben, und sie wird nicht für euch bleiben. Die Welt ist voller Betrug und Abenteuern. Betrogen ist jemand, der auf sie stolz ist, und jemand hat den Schaden, der sein Herz an sie hängt, und jemand wird vernichtet, der sie liebt und begehrt. Jesus war so bescheiden und gütig, dass die Schwachen und Notleidenden in ihm ihren wahren Helfer sahen. Einmal gab Jesus seinen Jüngern folgenden Rat: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr eure Herzen nicht mit der Erinnerung an den Tod besänftigt und sie nicht an die Härten des Gottdienens gewöhnt, werden sie frevlerisch. So eilt euch, erleuchtet eure dunklen Herzen durch die helle Weisheit, bevor der Rost der Sünden sich auf ihnen absetzt und sie härter als Gestein werden. Wie kann jemand das Wohlgefallen Gottes erreichen, der ihm nicht gehorcht? Wahrlich, genauso wie es dem Meer nichts schadet, wenn ein Schiff in ihm untergeht, so können eure Sünden auch nichts an der Größe Gottes mindern oder ihm schaden. Vielmehr schadet ihr euch selber. Ihr lebt dank seines Gottes täglichen Brotes, und wer für die Gaben Gottes dankt, dem wird er sie vermehren. Im Heiligen Koran steht über die Himmelfahrt Jesu in dem Vers 55 der Sure 3 geschrieben. Und es wird darauf hingewiesen, dass Jesus am Leben bleibt. Die Juden behaupteten, Jesus gekreuzigt und getötet zu haben. Auch die Christen haben geglaubt, dass Jesus von den Juden gekreuzigt wurde und er 3 Tage später in den Himmel aufstieg. Aber der Koran verkündet, dass Jesus vor seiner Himmelsfahrt nicht getötet worden ist. Der Islam lehrt, dass Jesus in der Endzeit wiederkehren wird. Jesus alaihi salam, der Botschafter der Gerechtigkeit und Güte, wird eines Tages wieder erscheinen, und er wird mit dem verheißenden Retter Imam Mahdi al-Jalalatollah Farjur Sharif, möge bald erscheinen, die Gerechtigkeit auf der Erde verbreiten. Diese beiden Auserwählten werden Unterdrückung und Unrecht auf der Welt beenden. Die Unterdrückten werden durch sie befreit werden. Gottes Segen und Gruß sei auf Jesus, Sohn der Maria, und gegrüßet seien alle freiheitlich denkenden Christen, die Lehren der göttlichen Propheten pflegen und sich an deren Grundsätze und Werte halten. Allen Freunden der Gerechtigkeit und Freiheitlichkeit sei anlässlich des Jahrestages der Geburt von Jesus Christus gratuliert.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.